damals, als sie gesagt haben, wir wollen eigentlich dieses Zornige, dieses ganz Aggressive im Punk, das wollen wir hinter uns lassen. Uns geht es schon eher ein bisschen um was Subtileres. Wir wollen, es war ein bisschen intellektueller, könnte man sagen, der Post-Punk. Ja. Und Joy Division, finde ich, ist eine dieser Bands, die diese, also einerseits zwar auch eine morbide Faszination mit der, man kann ja fast sagen, spätmodernen Gesellschaft transportieren, aber irgendwie eben auch, ja, eine Düsternis, eine Form von Verzweiflung, die aber jetzt nicht so vollkommen abgründig und fatalistisch und handlungsunfähig ist, sondern eine vergrübelte Form der Verzweiflung und Introspektion. Und ich glaube, das spricht unfassbar viele, vor allem junge Leute, immer noch an.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Staffel 5. Stadt, Land, Raum.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Music Sociology im neuen Jahr, im Jahr 2026. Das ist unser drittes Jahr, in dem wir diesen Podcast machen, André und ich. Es ist Daniel, der hier sich hier kurz aus dem Schnittraum meldet. Denn ihr werdet gleich erfahren, wer unser Gast ist und worum es in der Folge geht. Dazu sagen wir gleich ganz viel mehr. Es ist eine sehr lange Folge geworden und deswegen werden wir die Folge einfach in zwei Teile teilen. Das heißt, ihr hört jetzt den ersten Teil und in ein paar Tagen kommt dann der zweite Teil raus mit unserem Gast Tine Hauptner, aber dazu gleich mehr. Was wir, glaube ich, zum ersten Mal auch tun wollen, ist, euch darauf hinzuweisen, dass es in dieser Folge um sehr viele Themen gehen wird, die schwierig zu verdauen sind. Also es geht um Femizide, um sexuelle Gewalt, es geht um psychische Traumata, es geht um Zurschaustellung von Krankheit und auch Kolonialismus, Rassismus und Gewalt. Das heißt, wenn ihr bei diesen Themen getriggert seid, dann hört die Folge vielleicht mit jemandem zusammen oder hört sie nicht oder hört sie in einem Umfeld, in dem ihr euch wohlfühlt. Also das ist ein kleiner Hinweis. Das wird sowohl diese Folge betreffen als auch die kommende Folge. Kleiner Hinweis hier. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel interessante Einblicke mit unserer Folge mit Tine Hauptner, die jetzt startet. Folge 4 unserer Staffel Stadtlandraum. Wir nehmen diese Folge, Redaktionsschluss für diese Folge ist der 17.12. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig zu sagen, weil es kann noch richtig viel passieren. Und das konnten wir jetzt nicht mit aufnehmen. Und wir, genau, sind jetzt auch schon im neuen, also ihr hört uns jetzt im neuen Jahr, aber wir sind jetzt noch im alten Jahr. Das ist einfach nur so zur Info. Das heißt, die Silvesterkrawalle in Berlin-Neukölln können wir leider hier nicht thematisieren. All diese Dinge können wir nicht aufnehmen. Dieser Podcast funktioniert so, dass hier immer zwei Leute ihn moderieren. Und das bin einmal ich, Daniel Kubiak, und mein Lieblings-Co-Host.
André Knabe. Hallo.
Genau. Der sitzt in Rostock und ich sitze in Brandenburg. Und dieser Podcast funktioniert so, wir laden uns SozialwissenschaftlerInnen ein, die bringen uns Songs mit und anhand der Songs reden wir über deren Forschung. Und bevor wir gleich unseren Gast vorstellen, will ich einmal nur ganz kurz Danke sagen. Es ist nämlich so, dass wenn dieser Podcast rauskommt, sehr wahrscheinlich wir über 10.000 HörerInnen hatten mit allen unseren Folgen zusammen. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass wir fast alle Länder voll haben. Also wir haben so eine Karte, wo ein Land, in dem wir schon mal abgerufen wurden, rot ist. Und es fehlt tatsächlich nur noch China, Nordkorea und ein paar Länder in der Subsahara. Aber sonst sind wir tatsächlich fast allen Ländern der Erde schon mal gehört worden. Und der zweitmeiste Land, in dem wir am zweitmeisten gehört wurden, sind die Vereinigten Staaten von Amerika.
Ha, also wir bringen Wissen. Ja. Zu der Folge heute.
Genau, wir bringen Wissenschaftsfreiheit in die USA mit unserem Podcast. Vielleicht. Aber genau, vielen Dank. 10.000 Hörerinnen ist schon eine ziemlich coole Sache, oder André?
Das ist echt cool. Also ich bin jetzt ganz aus dem Häuschen, wie das sich zusammen summiert hat. Kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich dachte ja immer schon, du hast ja irgendwann mal gesagt, ja, wir haben so eine Folge, die haben am Anfang, weiß ich, 150 Leute gehört. Und dann dachte ich, ja, das ist ja fast mehr, als ich kenne. Das ist ja verrückt.
Es ist auf jeden Fall mehr als cool. Es ist eine Vorlesung, ne? Und es ist sehr wahrscheinlich mehr als so ein Artikel in so einem Fachjournal an LeserInnen bekommt.
Ja. So, aber ich muss dich jetzt leider unterbrechen mit deiner sehr technischen Vorrede und den Statistiken, weil ich bin total aufgeregt. Wir haben, also ich würde fast behaupten, auch wenn ich die anderen Gäste alle sehr, sehr lieb hatte, aber so gute Musik wie heute hatten wir, glaube ich, noch nie. Und das Verrückte ist, ich kannte das meiste davon überhaupt gar nicht. Und bin völlig überrascht worden. Und das hat, also unser Gast hat meinen Geschmack auf jeden Fall schon mal zu 150% getroffen. Ich bin völlig begeistert. Und das, obwohl
der Gast aus Bielefeld kommt.
Und das, obwohl der Gast aus Bielefeld kommt, was ist...
zumindest dort gerade sitzt. Aber wir müssen sie jetzt mal vorstellen, André.
Ja, wir müssen sie jetzt mal vorstellen. Zeit schon, genau.
Wie sie uns immer nickt.
Ich bin nämlich nicht nur Fan von ihrer Musik, sondern, das wusste ich bis dahin ja noch gar nicht, dass sie so einen guten Musikgeschmack hat, sondern vor allem auch von ihrer Forschung. Hallo Tine. Tine Hauptner ist bei uns zu Gast.
Hallo.
Hallo Tine. Und du bist Juniorprofessorin für qualitative Methoden an der Fakultät für Geisteswissenschaften an der Universität Bielefeld, richtig?
Gesundheitswissenschaften.
Gesundheits? Ah, ich habe es mit GW abgekürzt. Genau, Gesundheitswissenschaften. Okay, und da hast du einen Methodenlehrstuhl für qualitative Methoden. Genau. Da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. Deine Stationen vor Bielefeld waren Jena, Pennsylvania und Chemnitz. Chemnitz taucht auch immer wieder mal im Podcast auf, finde ich interessant. Und dann habe ich noch so ein paar Highlights rausgesucht. Du hast den Dissertationspreis der DGS gewonnen, 2018, ein paar Jahre her, zu deiner Diss zum Thema die Ausbeutung der sorgenden Gemeinschaft. Und da ging es um Laienpflege. Darüber möchte ich auch unbedingt noch sprechen, das finde ich interessant. Und das passt auch zu dem, was du bis heute machst. Deine Themen sind Sorge und Care und auch sowas wie bezahlte und unbezahlte Arbeit, Erwerbstätigkeit, Nicht-Erwerbstätigkeit, Peripherisierung. Du bist viel in ländlichen Räumen auch unterwegs. Hast so einen Begriff mitgeprägt des neuen Landproletariats. Ungleichheit spielt bei dir immer eine Rolle und du beschäftigst dich ganz viel mit Armut. Und daher kenne ich dich auch, weil ich auch selber zu Armut in städtischen und ländlichen Räumen forsche und deine Arbeiten da immer ziemlich wichtig und inspirierend finde. Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Ich habe ja gesagt, die Musik ist so großartig, ich würde mit dir direkt einsteigen. Der erste Song, jetzt haben wir hier gar keinen Smalltalk gemacht, jetzt hatte Daniel lange geredet, dann habe ich lange geredet, jetzt kommt ein Lied, aber danach musst du reden, dann bist du auf jeden Fall dran. Der erste Song ist von Joy Division, heißt Atrocity Exhibition und klingt so. Was hat es damit auf sich? Warum hast du den mitgebracht?
Ja, dieser Song stammt von 1980 und ich bin auf diesen Song gestoßen, als ich mit 14 in die Stadtbibliothek neben meiner Schule gegangen bin, nach der Schule. Und das war eine sehr gute Bibliothek, weil die hatte eine feine kleine Auswahl an Schallplatten. Und da habe ich dieses Plattencover der Closer gesehen, also das Joy Division Album Closer, das ist ihr letztes Album. War sofort sozusagen vom Design angesprochen, dachte, das sieht schon mal super aus, ich höre mal rein. Konnte man in der Bibo auch machen, wirklich eine gute Bibliothek. Und dann kommt dieser sehr, sehr ungewöhnliche erste Opening-Track auf der Closer und das ist Atrocity Exhibition.
Das ist der Opener.
Und der hat mich einfach sofort in seinen Bann gezogen. Ich habe dann auch dieses Album jahrelang hoch und runter gehört. Joy Division ist dann auch eine meiner Lieblingsbands geworden. Und der ist deswegen so besonders, weil ich habe irgendwie seltsamerweise so ein Fable für Opening-Tracks. Und dieser ist aber besonders, weil der nicht so ein richtiger Opening-Track ist. Also nicht nur, weil Ian Curtis, der Sänger, die ganze Zeit singt, This is the way, step inside. was irgendwie nicht so richtig eine Einladung oder ein Hey, jetzt kommen wir, sondern es ist eher so ein Folg mir hinab in die Düsternis. Und das hat mich als Teenager der Nachwendegeneration im Osten in den Baseballschlägerjahren sowas von angesprochen, dass ich dachte, ich fühl's, ich komme gerne mit.
Wow. Ja. Können wir das Cover einmal beschreiben? Ist das das, wo so eine Figur sitzt? Das
ist eigentlich eine Schwarz-Weiß-Fotografie von einem Grabmal. Genau, hat jetzt gar nicht so viel mit dem Inhalt zu tun, ist eigentlich, also würde ich jetzt sagen, eher eine morbide Ästhetik, die zum Post-Punk passt, die, ja, die man viel mit Joy Division damals in Verbindung gebracht hat. Aber ich glaube, es hat eher einen ästhetischen Reiz. Zumindest, ja, hab ich das immer so aufgefasst, ja.
Und ich habe ein bisschen mir den Text angeschaut, der ist ja auch sehr, sehr, sehr kryptisch. Asylums with doors open wide where people had paid to see inside. For entertainment, they watch his body twist behind his eyes. He says, I still exist. Und dann habe ich in so einem Kommentar dazu gelesen, dass es da um die Besichtigung von psychisch erkrankten Menschen geht. Also man konnte in so eine Mental Asylums gehen und sich Menschen anschauen, die aus irgendwelchen Gründen dort waren und psychisch erkrankt waren. Und das war eine Unterhaltung für Privilegierte, die davon auf jeden Fall nicht betroffen waren. Und das hat mich diesen Text nochmal ganz anders hören lassen. Und da dachte ich so, krass, was ist da los?
Es gibt, ich glaube, das ist, also dieser Text ist, ich finde den sehr, sehr kryptisch und der gilt auch sozusagen als sehr schwer verständlich, aber auch als ein sehr poetischer Text. Und ich glaube, diese Menschenzoo-Figur, die da drin ist, ne? Also dieses aus dem viktorianischen England stammt, das gibt es aber auch in anderen Ländern, auch im 19. Jahrhundert. Wir kennen das so ein bisschen als Menschenzoo, ne? Also diese Kuriositätenkabinette, die ja dann irgendwie sozusagen Ende 19. Jahrhundert, vor dem Siècle, Anfang 20. Jahrhundert, dann zum Beispiel auch mit Menschen mit Behinderungen und so weiter oder Menschen, die bestimmte Krankheiten hatten und so weiter. Und das ist aber nur ein Element in dem Text. Ja. Es geht auch um zum Beispiel Massenmörder, es geht um Krieg, es geht um Vernichtung. Und eigentlich ist es so ein bisschen eine kryptische Zusammenstellung der banalen Bösartigkeit und Grausamkeit der modernen Gesellschaft. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein, ja, es ist so ein Spektrum, was immer nur so angedeutet und angeteasert wird, aber Ian Curtis wirft sozusagen so ein paar Trigger-Begriffe in den Raum, die man so mit der ganz normalen Grauenhaftigkeit moderner Gesellschaften assoziiert. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich an diesem Song so mag, weil andere Songs von Joy Division sind eher düster und der ist aber vor allem wütend. Aber das auf eine sehr Joy Division Art und Weise. Also es kommt nicht so mit der Faust durchs Glas wie im Hardcore oder so oder im Punk oder sondern es ist ein bisschen subtiler, aber es ist durchaus zornig. Ja. Auch wenn man Ian Curtis zuhört und das wird vor allem sozusagen verstärkt und das finde ich musikalisch so reizvoll an diesem Song, an diesem wahnsinnigen Schlagzeug, was so einen ganz einprägsamen, ganz sozusagen charismatische Art zu spielen hat. Ja. Deswegen ist der Text jetzt gar nicht so für mich in erster Linie was ich jetzt so besonders wichtig finde, sondern es ist wirklich eine ästhetische Erfahrung vor allem für mich.
Jetzt hast du gerade gesagt, eine Beschreibung der modernen Gesellschaft. Was ich daran aber jetzt spannend finde, ist, dass der Song von 1980 ist, hast du ja schon gesagt. Ich glaube, er beruht auch irgendwie auf ein Roman, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber auf ein noch älteres sozusagen Werk und die sind davon inspiriert. Jetzt hast du gesagt, du hast es gehört, das erste Mal, als du 14 warst und dass du die nachfolgende Generation bist. Ich vermute mal, du bist so in den 90ern, Ende der 80er geboren. Das heißt, du hast ihn dann das erste Mal so in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre gehört?
Nee, tatsächlich früher. Ich bin 83 geboren und habe ihn, glaube ich, das war so Ende der 90er, ihn zum ersten Mal, ich glaube so 98, 99 muss das vielleicht gewesen sein. Ungefähr in der Drehe,
genau. Und die Stadtteilbibliothek ist irgendwo in Thüringen?
Richtig.
Genau, weil in Jena hast du studiert, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau.
Und dann, dann haben wir sozusagen wir haben Anfang der 80er, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, so in diesem Raum. Und dann ist ja die Frage, was macht der Song heute mit uns, 2025? Ist es düsterer geworden? Gäbe es immer noch Grund, so wütend zu sein?
Auf jeden Fall. Also ich finde nicht nur das Joy Division, ich glaube, Joy Division hatten vor einigen Jahren noch mal so einen richtigen Peak. Mhm. Was ich sehr auffallend fand, ist auch an den Unis, die Studis ganz viel mit Joy Division T-Shirts rumliefen. Also gerade so zu der Hochwelle der Hipster-Szene auch in Berlin war Joy Division eine absolute In-Band. Mhm. Und das hatte schon irgendwie auch was, hatte ich das Gefühl, mit so einer morbiden Gegenwartsbezügen zu tun. Also ich glaube, es ist kein Wunder, dass Joy Division so einen Hype erlebt hat und dass überhaupt Postpunk, würde ich sagen, ist eine der Musikrichtungen, die auch immer noch sehr beliebt sind. Ja. Wo bis heute Bands an Joy Division anknüpfen, weil die ein Lebensgefühl damit zum Ausdruck bringen, was so ein bisschen, also der Postpunk hat sich ja sozusagen vom Punk insofern auch abgegrenzt damals, als sie gesagt haben, wir wollen eigentlich dieses Zornige, dieses ganz Aggressive im Punk, das wollen wir hinter uns lassen. Uns geht es schon eher ein bisschen um was Subtileres. Wir wollen, es war ein bisschen intellektueller, könnte man sagen, der Postpunk. Mhm. Ja. Und Joy Division, finde ich, ist eine dieser Bands, die diese, also einerseits zwar auch eine morbide Faszination mit der, man kann ja fast sagen, spätmodernen Gesellschaft transportieren, aber irgendwie eben auch, ja, eine Düsternis, eine Form von Verzweiflung, die aber jetzt nicht so vollkommen abgründig und fatalistisch und handlungsunfähig ist, sondern eine vergrübelte Form der Verzweiflung und Introspektion. Mhm. Ja. Ich glaube, das spricht unfassbar viele, vor allem junge Leute, immer noch an.
Ja, ich sehe da auch so ein gesellschaftliches Verhältnis, was da irgendwie verhandelt wird. Also zwischen dieser Gruppe, die da betrachtet wird, und denen, die betrachtet werden. Und habe den Eindruck, also ich habe es ein bisschen so gehört, als wäre es auch so, als würde Ian Curtis da auch ein Stück weit seine eigene Position mit verhandeln, als Künstler mit auch, der auch sozusagen eine große Last mit sich trägt und ein großes Leiden an der Welt. Es gab mal irgendwie, das war noch früher, das hatte nicht mit diesem Hype zu tun, gab es so ein Biopic über Ian Curtis, so ein Kinofilm.
Control.
Genau. Den habe ich damals auch gesehen, er hat mich sehr beeindruckt. Dass auch sozusagen diese Kunst vielleicht auf so eine Weise betrachtet wird. Also da wird so ein Leiden ausgestellt, dann finden das Leute auf eine intellektuelle Art und Weise sehr interessant und erbaulich. Gleichzeitig ist das, was dahinter steckt, trotzdem ja ein echter Schmerz.
Absolut. Ich finde, das passt auch so gut zu Joy Division, ne? Weil ich glaube, es war kein Zufall, glaube ich, dass ich das damals irgendwie als Teenie in den späten 90er Jahren im Osten sofort so ansprechend fand, obwohl ich auch den Text am Anfang gar nicht verstanden habe. Aber ich glaube, vielleicht gab es eine Parallele zwischen Jugendlichen in England, in grauen Vorstädten, aus denen auch Joy Division kam, aus dem Arbeitermilieu, in den 80er Jahren, späte 70er Jahre, ziemlich frustrierte Generation. Und wenn man sich jetzt auch Ian Curtis' Leben anguckt, nicht nur, dass es überschattet war durch seine psychische Erkrankung, also nicht nur Depression, er war auch Epileptiker und so weiter. Mhm. Und dann sieht man, dass dieser Mensch, der unfassbar kreativ ist, ja, der auch ganz charismatisch im Auftreten ist, wenn man ihn so in Videoaufnahmen sieht, ja, wie er gestikuliert beim Singen und sich auf eine ganz seltsame Art und Weise auch verhält. Der war halt Fallmanager in einem Jobcenter. Das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Ja, Ian Curtis war Arbeitsvermittler in einem Arbeitsamt. Und das eben auch zu einer Zeit, wo wir wissen, da war die britische Gesellschaft, ähnlich wie viele Teile im Osten, zu genau dieser Zeit von unglaublich hohen Arbeitslosigkeitszahlen betroffen. Ja, es war eine totale Krisenstimmung in der Gesellschaft. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das transportiert die Musik. Und deswegen bilde ich mir heute irgendwie ein, dass ich als Nachwendekid das irgendwie gefühlt habe.
Ja.
So auf eine Weise. Ne?
Ja. Ja. Es gibt ja gerade so ein Forschungsprojekt, wo ich damals auch an dem Antrag mitgeschrieben hatte, dass die Lausitz und Nordostengland miteinander vergleicht und sich mit so Biografieforschung anguckt, was die Leute so über ihre Biografien erzählen, mit der These, dass das eben sehr analog funktioniert. Also Deindustrialisierung, Peripherie, also eben weit weg von London, weit weg von Berlin. Und die Lausitz jetzt nicht so weit weg ist von Berlin wie Nordostengland, aber einfach trotzdem auch so habituell weit weg von Berlin. Jetzt passt sehr gut. Was ja, wo du ja auch dann sehr gut passt, ist zu Radio 1, zu dem Radiosender, weil die haben immer im Sommer die Top 100 zu irgendwelchen Themen und fast immer gewinnt Joy Division. Also David Bowie okay. oder Joy Division. Also ich glaube, Joy Division hat schon 4 oder 5 Mal. Meistens mit Tears Apart. Love Will Tears Apart. Das ist fast immer der Song, also beim Liebesliedern hat dann dieser Song gewonnen und so.
Aber ich will Tine unbedingt noch was fragen, weil wir gerade schon da in die Nähe gekommen sind. Du hast ja, also das mit dem Jobcenter, Job von Ian Curtis und so, also es ist ja eine Position, die wir auch ein Stück weit haben, indem wir uns mit Armut beschäftigen und Biografien von Menschen in Armut erheben und beforschen und Menschen in ihren Sozialräumen sozusagen uns überlegen, was macht es mit denen, dass die sich in einem ländlichen Raum oder einem städtischen oder wie auch immer bewegen, der vielleicht wenig Ressourcen, wenig Mittel zur Verfügung stellt. Und trotzdem sind wir ja auch so eine Beobachter. Also ich habe so ein bisschen auch an meine eigene Rolle als Forscher gedacht, der ja auch sowas macht und was immer so eine große Verantwortung ist, die man da mit sich rumträgt. Was macht man damit? Da vertraut mir jemand seine Lebensgeschichte an, ich spreche da mit jemandem.
Was sagst du als Methodenprofessorin für qualitative Methoden dazu?
Ihr müsstet die Frage ein bisschen präzisieren. Ja, ne? Also geht es darum, wie man mit vertraulichen Daten umgeht? Oder?
Nee. Nicht so formell, sondern eher so, also du forschst ja zu Armut und zu Biografien und zu Lebenswelten von Menschen in Armut und trägst dein Wissen meistens nicht, also du bringst es nicht zu den Leuten zurück, sondern sprichst da irgendwo anders drüber, vielleicht auch nicht. Also irgendwie wandelt man das ja um, indem man daraus eine wissenschaftliche Analyse macht und trägt es weiter. Und wie macht man das, ohne die Befragten zu verraten vielleicht? Das ist immer noch eine sehr komplexe Frage. Aber ohne sich daran zu vergreifen, an diesem Material, was man da hat.
Das ist eine verdammt schwierige Frage. Ich würde ja fast sagen, man verrät, also sozusagen die Frage, ob man die Leute verrät, mit denen man Interviews führt, setzt ja so ein bisschen Klarheit darüber voraus, was ihre Interessen sind in Bezug auf diese Daten. Und ich habe bei meinen Interviews eigentlich überwiegend das Gefühl, dass die Menschen auch gerne über diese Themen sprechen, auch wenn die belastend sind. Und natürlich bin ich als qualitative Forscherin immer angehalten, die Interviewsituation so angenehm wie möglich zu gestalten. Das ist ganz wichtig in der qualitativen Forschung. Nicht nur methodologisch, strategisch, sondern auch einfach, weil es ein Akt der Höflichkeit ist und des Respekts. Aber ich hatte bisher nie das Gefühl, dass es den Leuten jetzt besonders unangenehm war, auch wenn die Themen hart sind. Die Themen sind unangenehm. Aber darüber zu sprechen, hatte ich das Gefühl, war für viele Menschen, mit denen ich Interviews geführt habe, auch eine Form, sich sichtbar zu machen, gerade weil das eben Bevölkerungsgruppen sind, über die sehr viel gesprochen wird, aber mit denen sehr selten gesprochen wird. Und ich fand, das haben die Leute auch sozusagen genauso positiv zurückgespiegelt. Ja? Und es ist jetzt, die große Frage ist dann immer, wie geht man sozusagen mit den Auswertungsergebnissen um? Also zeigt man die zum Beispiel den InterviewpartnerInnen oder so? Ne? Und ich finde, man sollte sich dagegen nicht versperren, wenn das Interesse gibt und die Leute sagen, ich möchte das gerne wissen. Natürlich, dann sollten wir das tun in der qualitativen Forschung. Aber ich presche damit sozusagen nicht vor.
Ja,
weil wissenschaftliche Auswertung und das, was mir die Menschen erzählen, sind sozusagen ein stark vermitteltes Verhältnis. Ne? Und damit muss man auch ein bisschen vorsichtig umgehen, weil solche Auswertungen von qualitativen Daten natürlich auch bestimmte Informationen sozusagen preisgeben, die auch für die Interviewpartnerin nicht immer angenehm sind, natürlich. Ne? Wenn es da viel um Scham geht in Bezug auf Armut und so weiter. Aber da wir das ja sozusagen hoch anonymisiert machen, sozusagen sehr datenschutzsensibel, geht es mir vor allem darum, auf bestimmte soziale Probleme damit hinzuweisen.
Ja.
Und gerade wenn wir uns so gegenwärtige Armutsdiskurse angucken in Deutschland, habe ich seit Jahren steigend zunehmend das Gefühl, dass das sehr, sehr wichtig ist, über Armut zu sprechen. Ja.
Auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso. Und ich würde noch anschließen, da wirst du wahrscheinlich mir auch zustimmen, also das ist quasi keine Zielgruppe wie jede andere irgendwie. Und Damit diese Arbeit zu machen, geht eine gewisse Verantwortung einher. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich so Presseanfragen kriege oder so, fühle ich mich nochmal mehr als andere verpflichtet, die zu beantworten. Gerade weil dieser Diskurs so ist, wie er ist. Dazu Stellung zu nehmen. Und da denke ich, das ist meine Möglichkeit, die ich habe als Forscher, diese Perspektiven in den Diskurs überhaupt einzuspeisen und zu sagen, ihr könnt den faulen Arbeitslosen so lange bemühen, wie ihr wollt. Ich habe ihn nicht getroffen. Das ist einfach Unsinn. Und das wird, je näher man an eine Person ranzoomt, desto mehr zerfällt es irgendwie. Und das kann man irgendwie gar nicht oft genug sagen. Und genau, und ich zwinge mich dann dazu auch zu sagen, okay, ich habe hier irgendwie eine volle Woche, das passt eigentlich gar nicht rein, aber das ist irgendwie wichtig. Und das ist nicht wie bei anderen Forschungen, wo ich sage, na gut, jetzt habe ich irgendwann mal genug dazu geforscht, jetzt bin ich für was anderes Experte, jetzt ist auch mal gut. Sondern solange diese Position im Diskurs nicht vertreten ist, muss man da dranbleiben irgendwie.
Das, ja, finde ich auch.
Lange Rede, kurze Zustimmung. Wollen wir mal zum nächsten Song gehen?
Genau.
Ich glaube, wir kommen immer wieder auf diese Themen zurück.
Aber jetzt gehen wir in die USA und von da kommen wir nicht mehr zurück. Jetzt waren wir in England kurz und jetzt geht es nach Kalifornien. Und jetzt wird es wirklich punkig, würde ich sagen. der nächste Song ist California Punk. No Means No.
Kanadisch. Kanada ursprünglich?
Ja, ich dachte ursprünglich Kalifornien und dann nach Kanada gegangen, aber vielleicht auch anders.
Das kann sein, ja.
Und es gab irgendwie auch mal eine Verbindung zu Yellow Biafra, zu den Dead Kennedys, dadurch kam ich irgendwie darauf. Auf jeden Fall hören wir jetzt No Means No mit Body Bag.
Während der Song lief, habe ich noch mal kurz recherchiert und bei Wikipedia steht, a Canadian Punk Rock Band formed in Victoria, British Columbia and later relocated to Vancouver. André. Mhm. Wo jetzt California Punk herkommt.
Okay, wahrscheinlich vom Sound.
Aber Tine wusste, warum sie ihn mitbringt. Warum?
Ja, das ist, ich finde, also No Means No ist sowieso eine absolute Ausnahme-Punk-Band. Ich bin gar nicht so der große Punk-Fan, aber No Means No liebe ich wirklich abgöttisch. Und das ist ein rein ästhetisches Urteil, interessenlosen Wohlgefallens, weil die eine solche Spielfreude an den Tag legen. Die sind stark vom Jazz beeinflusst, das merkt man auch. Und nicht nur vom Jazz, sondern auch vom Hardcore und vom Punk. Und diese Mischung ist total aufregend bei No Means No. Also die beiden Brüder sind ja die zwei Wright-Brüder, die Sänger sind und auch beide zusammen singen. Und nicht nur der Gesang ist total ungewöhnlich für Punk, sondern auch wie sie Gitarre spielen, wie das Schlagzeug funktioniert. Es ist total verfrickelt, würde man sagen. Ja? Die Texte sind auch sehr berühmt geworden. Niemand weiß so richtig, was man mit den Texten machen soll. Sie gelten irgendwie auch als lyrisch, aber auch als schwer greifbar. Das habt ihr bestimmt auch gesehen bei Body Bag. Das ist ein sehr witziger Text.
Bis hin zu obszön.
Auch obszön, absolut. Genau, und ich finde wirklich, also dieser ganze Song ist so abwechslungsreich und macht so viel Spaß beim Zuhören, dass ich immer, wenn ich No Means No höre, denke ich, wenn ich jemals in meinem Leben eine Band hätte und spielen könnte, so würde ich gerne spielen können. Es wird leider niemals passieren, aber ich denke immer, so würde ich gerne Musik machen können.
Das ist ja akademischer Punkrock irgendwie, ja.
Ja, genau, total.
So verfrickelt und so.
Ja, aber es ist auch wirklich Kunst und es ist trotzdem irgendwie authentisch. Also es ist so, also es ist, du kannst es nicht nachmachen, es ist wirklich ein Wahnsinnsausdruck, der da drin liegt, aber es ist auch irgendwie so eine Mischung aus Könnertum und das aber auch vertreten können. Und das ist ja eigentlich bei Punkrock fast noch wichtiger, als es zu können, dass man das transportieren kann. Und da kommt eben beides zusammen, was sehr selten ist, wie, weiß nicht, vielleicht bei Iggy Pop oder so.
Aber sagt mal, Buddybag ist doch der Leichensack.
Ja. Genau.
Und der ist da auch gemeint, oder?
Der ist gemeint und also meine Interpretation wäre, es geht in dem Text eigentlich so ein bisschen um die Faszination am Körperlichen. Mhm. Und das Körperliche nicht nur in Bezug auf Menschen, sondern es gibt ja auch diese schöne Stelle, wo sie singen, the creatures of earth are countless and strange. Also irgendwie geht es um alle Creatures auf der Welt und die haben alle so ein Bodybag und der Refrain ist ja immer, is it a womb or is it a tomb or is it something completely different? Und das ist so typisch Naomi Snow, weil das ist so vergrübelt und gleichzeitig total satirisch. Also sie machen sich ja auch permanent lustig.
Kannst du das übersetzen?
Ist es ein Bauch oder ist es ein Grab? Ja. Oder ist es etwas vollkommen anderes? Und wenn man sich den ganzen Text anguckt, geht es eigentlich immer darum, ne, sozusagen, ich würde jetzt aus so einer care-soziologischen Perspektive sagen, es geht um die Kontingenz, die Hinfälligkeit des Körpers. Mhm. Es geht darum, dass Körperlichkeit auch was Objektes hat, würde man jetzt psychoanalytisch sagen, mit Julia Kristeva. Also der Körper ist auch irgendwie was Ekliges, sozusagen, in der Kulturgeschichte. Wobei ja immer die Frage ist, was wird eigentlich als eklig eingestuft? Was löst bei uns Ekel aus und woran liegt das? Ja? Gleichzeitig ist er unfassbar faszinierend. Er ist libidinös aufgeladen. Deswegen die obszönen Textstellen, wo es ja quasi fast eine hymnische Anrufung an das Schöne und Aufregende am Körper und so weiter ist. Ne? Und gleichzeitig machen sie sich total drüber lustig, wenn dann die Kinder im Matsch spielen und dann vermischt es sich im Text mit Blut. Und eigentlich geht es, ich würde sagen, um das Objekte, um die Hinfälligkeit des Körpers, die Faszination am Körperlichen und seiner Eigensinnigkeit. Und das ist sehr, sehr lustig,
also Beispiel. Was ich noch reingelesen habe, ist aber auch dieses Nobody knows you and nobody wants to. Also dass es eben auch darum geht, dass egal, was du in deinem Leben gemacht hast, am Ende ist für uns alle auf gleiche Art und Weise Schluss.
Ganz genau.
Das erinnert mich total an einen anderen, das ist jetzt mein Song, als ich 13 war, nämlich die Grabrede von Subway to Sally, wo sie immer singen, also alle möglichen Jobs aufzählen und dann sagen, du nimmst nichts mit. Das steckt ja da auch so ähnlich drin. Also wir können irgendwie ganz viel gewesen sein, aber am Ende sind wir dann doch alle gleich. Nämlich einfach Corporal Flesh in einer Bodybag. Also im gleichen
Sinne. Ja, zerfallendes Fleisch. So was, so ein bisschen, na, das ist vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber da ist fast so ein Body-Positivity-Gedanke drin, wie man es heute so sagt. Also es ist einfach die Freude am Körper und auch an seinen Absurditäten und auch an der absurden Körperlichkeit und nicht an einem Körper nach irgendeinem bestimmten Maß oder so, sondern...
Wissen wir, ob einer der Bandmitglieder Leichenbestatter vielleicht sogar war im richtigen Leben?
Wie kommst du
das
darauf?
Das weiß ich nicht.
Na, weil es ja schon, also es ist ja schon sehr gut, sehr detailgetreu auch beschrieben. Also ich muss daran denken, dass es im Fußball, beim FC St. Pauli gab es mal einen Fußballprofi, der dann nach seiner Karriere Bestatter wurde und einfach 20 Jahre lang noch Menschen bestattet hat, was ja auch ein krasser Job ist. Also es ist ja, also wenn man jetzt sozusagen aus so einer Perspektive von, also ne, Tine, du hast gerade gesagt Care, aber auch der Leichenbestatter letztendlich pflegt er ja auch Körper. Eben tote Körper, aber er kümmert sich darum. Und das ist ja auch von dieser Seite ein interessanter Job dann auch. Also die Menschen, die dafür zuständig sind, diese Körper zu entsorgen, zu entsorgen, weil letztendlich geht es ja darum, dass diese Körper aus hygienischen Gründen aus der Gesellschaft auch herausgeschafft werden und auf Friedhöfe gepackt werden oder verbrannt werden oder was auch immer. Und das ist ja irgendwie auch ein Job, also auch ein Dienst an der Gesellschaft. Deswegen frage ich, ob da jemand mit Expertise diesen Song geschrieben hat.
Ich weiß tatsächlich nicht. Es gibt einen Song von No Means No, der ist fast noch kolossaler als Buddybag und das ist Graveyard Shift. wo es um jemanden geht, einen Sicherheitsmann, der einen Friedhof bewacht. Also irgendwie gibt es einen Zusammenhang. Es könnte aber auch damit zu tun haben, dass Nomid Snow sowieso ein großes Fable für die Untoten haben, für alles, was so ein bisschen zombie-mäßig ist und absurd ist. Das könnte auch einfach so eine morbide Haltung der Punker sein.
Ich suche jetzt gerade nach einer Brücke und ich glaube, die liegt gerade schon ausgebreitet da. Nee, nochmal zu deinen Themen mit der vielleicht auch nicht bezahlten Arbeit, Care-Arbeit, was auch immer, die Laienpflege oder sowas. Welche Rolle spielt denn Körper in deiner Forschung und die Sorge um Körper, was fällt dir? Fällt dir da was ein?
Spielt eine riesige Rolle, spielt eine ganz zentrale Rolle. Also Körpersoziologie hat mich auch schon immer total fasziniert. Das will ich auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren weiter fortführen, mich da gerne auch noch etwas tiefer mit beschäftigen. Aber natürlich, als ich mich mit Pflegearbeit befasst habe, mit Sorgearbeit in verschiedenen Bereichen, geht es immer um die Hinfälligkeit des Körpers, des menschlichen Lebens. Mhm. In der Pflege selbst, in der Pflegearbeit geht es so um ganz, ganz viele Aspekte des Körperlichen, wie er sich auch sozusagen widersetzt. Und das ist natürlich sozusagen jetzt aus so einer pflegeanalytischen Perspektive insofern interessant, als dass sozusagen diese stellenweise oder teilweise Unverfügbarkeit des Körpers, gerade wenn er pflegebedürftig wird, wenn er hinfällig wird, auf der einen Seite natürlich auch ein Maßstab von Gesellschaftskritik ist, wenn man sich anguckt, wie das Pflegesystem, das Gesundheitssystem in Deutschland mit dieser Hinfälligkeit umgeht, welche Diskrepanzen sich da auftun aus strukturellen Gründen und so weiter, ja. Und natürlich, weil es auch aus einer care-ethischen Perspektive immer ganz wichtig ist, sich anzugucken, was macht eigentlich sozusagen die Conditio Humana aus? Also, dass wir sozusagen in einer Gesellschaft leben, in der es eigentlich um eine permanente sowas wie Selbstbestimmtheit geht, um Autonomieansprüche, dass wir uns den Menschen immer als souverän denken, ja, also ganz klassisch sozusagen den Idealen der Aufklärung verpflichtet. Und aus einer care-ethischen Perspektive, die den Körper ins Zentrum stellt, aber nicht nur den Körper, sondern natürlich geht es immer auch um psychische Bedürfnisse, die auch mit dem Körper natürlich zu tun haben und so weiter. Aber da ist ein ganz anderes Menschenbild im Zentrum. Da geht es wirklich darum, Menschen sind nicht einfach souverän und selbstbestimmt. Wir sind immer abhängig und hochgradig abhängig in unserem ganzen Leben zu verschiedenen Phasen auf verschiedene sozusagen Schweregrade, ja. Und wenn man dieses Menschenbild sozusagen zur Prämisse seines Denkens macht, hat man vollkommen andere Schlussfolgerungen, als wenn man sich den Menschen als in erster Linie männlich, souverän, unabhängig, selbstbestimmt denkt.
Ja, so ein bisschen Mensch als Mängelwesen auch, das immer auf andere angewiesen ist und allein gar nicht überlebensfähig ist.
Das mit dem Mängelwesen, das ist jetzt Gehlen, das würde ich jetzt nicht so.
Ja, okay,
ich bin kein großer Fan von Arnold Gehlen. Das hat aber vor allem politische Gründe. Aber es ist tatsächlich, würde ich sagen, also die Care-Ethik hat auch genau die Vorstellung zu sagen, jetzt nicht unbedingt der Mensch ist ein Mängelwesen, wir können ja unfassbar viel, ja, und unsere Fürsorge.
Ist ja auch schon wieder ein blödes Framing, also, ja.
Ja, ne, es ist so halt ganz defizitär, ne, also die Care-Ethik hätte eine andere Perspektive, die würde sagen, dass Menschen zum Beispiel zur Fürsorge in der Lage sind, ist auch ganz großartig, ja, das ist eine ganz wundervolle Kompetenz, die nur leider halt hochgradig sozial ungleich, nämlich geschlechtsspezifisch organisiert ist. Aber ich meine, da kommen wir bestimmt auch noch zu dem Thema, ne? Aber zum Beispiel dieses Phänomen der Caring Masculinity, also neue Männlichkeiten mit Care zu verbinden, ist politisch ganz wichtig, ist gesellschaftlich ganz wichtig und ist sozusagen auch analytisch hochinteressant, weil das Männlichkeit in völlig neuem Licht sozusagen darstellt.
Ich will dich noch was zu dem Bandnamen fragen. Ich würde nämlich gerne wissen, ob das nicht eigentlich kulturelle Aneignung ist. Weil ich habe das gelesen, sie haben tatsächlich diesen feministischen Slogan, No Means No, den fanden sie irgendwie cool und haben daraus ihren Bandnamen gemacht. Und so ein bisschen, also auch gerade wenn ich jetzt an diesen Text gucke, finde ich, dass sie nicht immer so ganz ohne Sexismus auskommen. Aber vielleicht ist es auch, vielleicht bin ich da auch zu aware oder woke, keine Ahnung. Aber genau, also darf man das einfach so als eine männliche Band diesen Slogan so. Oder ist es vielleicht gerade gut, weil vielleicht ist es wichtig, dass Männer das verstehen?
Ich würde schon sagen, also ich kenne mich vielleicht, also da müsste man jetzt auch nochmal mit Expertinnen sprechen, die sich mit No Means No noch besser auskennen als ich. Aber ich fand immer gut, dass sie diesen Slogan der feministischen Bewegung übernommen haben, weil bei No Means No auch klar ist, das ist kein satirischer Bezug. Die finden den Slogan gut und wichtig. Mhm. Und wenn man sich anschaut, dass bei No Means No zum Beispiel viele Songs um das Thema häusliche Gewalt kreisen. Ich kenne die Biografie der Band zu wenig, aber die Vermutung liegt nahe, dass die beiden Wright-Brüder mit einem sehr gewalttätigen Vater aufgewachsen sind, der in verschiedenen Songs thematisiert wird. Und deswegen würde ich ihnen das total sozusagen abnehmen. Das ist eine ganz authentische Solidarisierung mit diesem Slogan. Und da habe ich als Feministin auch gar kein Problem damit, wenn das auch Männer tun.
Tatsächlich war ich bei einer Lesung, mir fällt aber gerade der Titel des Namens des Buches nicht ein, aber wir packen es in die Shownotes. Ich war hier in Bernau mal bei einer Lesung von so Leuten, die in der Punkszene lange aktiv waren, Flinterpersonen, die ein Buch, ein Sammelband darüber geschrieben haben, über Sexismus in der Punkszene. Über Technikerinnen, die nicht ernst genommen werden, über diese männlich dominierten Bands, über sehr viel Übergriffigkeit zwischen Publikum und Band. Es war eine sehr spannende Lesung, ist ein sehr gutes Buch. Und spannend war dann, dass dann jemand sich aus dem Publikum, also der hat sich da anderthalb Stunden angehört, dass Flinter-Personen davon erzählt haben, dass ihre sexistischen Erfahrungen sie erst selber ganz lange gar nicht verstanden haben, dass das ein Problem ist, wie da mit ihnen umgegangen wird. Und dass sie jetzt dieses Buch gemacht haben, um zu sagen, hey, da ist was falsch und wir müssen Dinge ändern in der Szene. Und das ist ganz lange nicht verstanden worden und so langsam wird es aber auch in der Punk-Szene verstanden. Und dann meldete sich jemand, der meinte, nee, er kommt aus der White-Trash-Heavy-Metal-Szene und er wundert sich, dass das da überhaupt gar kein Problem ist. Also wir haben anderthalb Stunden darüber geredet, dass Männer in der Punk-Szene nicht verstanden haben, dass das ein Problem ist. Und dann meinte jemand aus der White-Trash-Heavy-Metal-Szene, dass das bei uns ja kein Problem sei. Und das war so vor 2-3 Jahren. Also da muss anscheinend ganz viel passieren.
Es ist definitiv ein Problem, sowohl im Punk als auch im Metal. Definitiv. Mhm. Das sind sehr sexistische Kulturen. Ja.
Kurze redaktionelle Anmerkung. Ehre, wem Ehre gebührt. Das Buch heißt Punk as Fuck und ist von Diana Ringelsieb und Ronja Schwikowski ausgegeben.
Genau, sehr zu empfehlen, sehr lesenswert.
So, jetzt wollte ich genau überleiten. Ich wollte dir total nochmal danken, dass du mir No Means No wieder ins Gedächtnis gerufen hast. Ich glaube, das wird die nächste Woche bei mir mindestens in Heavy Rotation laufen. Das ist ganz gut für die Weihnachtszeit, glaube ich.
Was ich noch dazu sagen muss, ist, ich hatte das große Glück, die zweimal live zu sehen, No Means No.
Ja.
Und in den Niederlanden und in Berlin. Und damals waren sie schon, das war Anfang der 2000er, glaube ich, oder vielleicht ja um so 2005 herum. Damals waren sie schon gefühlt unglaublich alt, weil sie alle weißhaarige, ältere Herren mit Bäuchlein und so weiter sind. Mhm. Und das Sympathische an No Means No ist, dass die das immer ganz stark betont haben und sich über sich selbst lustig machen. Und es gibt ein Album von ihnen, da ist so ein Graffiti an die Wand gesprüht und da steht "How fucking old are No Means No? Give it up, Granddads." Also die auch sozusagen permanent damit kokettiert zu sagen, wir sind total alte Säcke, wir sehen aus wie eure Opas, aber wir machen großartige Musik. Ja.
Cool.
Und so war auch immer die Atmosphäre bei No Means No-Konzerten. Die war, fand ich, für Punk-Konzerte, es ging natürlich immer ab, es gab Moshpit und so weiter, ne? Aber das war alles sehr, sehr inklusiv und eine sehr angenehme, sehr tolerante Atmosphäre. Und ich fand, die Band hat dazu auch beigetragen, das genauso zu supporten.
Wow. Okay, also ist der Name vielleicht doch, kann man durchgehen lassen.
Ja. Denn ist es ja eine schöne Überleitung, weil du hast, also André hört jetzt die ganze Woche noch No Means No. Ich höre, seitdem du uns die Songs gesendet hast, auf Heavy Rotation Patty Loveless. Der Song ging an, You'll Never Leave Harlan Alive. Und ich war so, boah, das ist meine Musik. Ich liebe Bluegrass, ich liebe, ich liebe auch diese Gegend, ich höre das total gerne.
Ja, dann will ich die jetzt hören. Ja.
Na, wir können ja einfach mal reinhören.
In the deep dark hills of Eastern Kentucky, that's the place where I traced my bloodline, and it's there I read on a hillside gravestone, you'll never leave Harlan alive. Oh, my grandfather's dead across the country. where he took a pretty girl to be his bride. Said, won't you walk with me out of the mouth of this holler, or we'll never leave Harlan alive. Where the sun comes up
dann musst du mal sagen, warum dieser Song, aber vielleicht auch warum die Künstlerin, also beides interessiert mich.
Also jetzt finde ich erstmal total toll, Daniel, dass du Bluegrass-Fan bist, da müssen wir uns vielleicht doch noch mehr austauschen, weil ich finde das auch ganz toll und vielleicht, also bestimmt kennst du dich noch besser aus als ich.
Nein, da bin ich mir nicht so sicher.
Also dieser Song, es ist tatsächlich eher der Song und nicht Patti Loveless. Also ich mag Patti Loveless sehr, sehr gerne, aber habe jetzt gar nicht so totalen, bin jetzt nicht großer Loveless-Fan, aber dieser Song ist toll, You'll Never Leave Harlan Alive. Der ist eigentlich original von Darren Scott mal sozusagen ja, geschrieben worden, ist von Patti Loveless, glaube ich, 97. Nee, der ist 97 von Darren Scott zum ersten Mal geschrieben worden. Und das ist eine interessante Geschichte, weil es geht ja in dem Lied sozusagen um Generationen der Bergbauarbeiter in Harlan County, das ist in Kentucky. Und der Darren Scott kommt selber aus diesem Milieu, war auch ein Bluegrass-Country-Musiker. Und der war damals in Harlan County unterwegs und war auf einem Friedhof und hat die Grabinschrift gesehen, die ihn zu diesem Song inspiriert hat. Das heißt, auf diesem Grab stand eben You'll Never Leave Harlan Alive. Und der Bezug ist halt wirklich, darum geht es ja im Lied immer ganz, ganz viel, dieses, du verbringst dein Leben und das Leben deiner weiteren Generationen deiner Familie ist genau dadurch bestimmt, dass du von früh bis spät im Bergwerk arbeitest, die Sonne kaum siehst, dass deine Gesundheit unglaublich davon in Mitleidenschaft gezogen wird und was das eigentlich für ein elendes Leben ist und dass du dir die ganze Zeit wünschst, dass du da rauskommst, aber du kommst da einfach nicht raus. Mhm. Ja, also du verlässt Harlan eigentlich nur mit den Füßen nach vorne im Grab sozusagen. Ne? Und es gibt die letzte Passage in dem Song, die lautet, and you spend your life digging coal from the bottom of your grave. Mhm. Und da steckt das alles drin. Ne? Also du verbringst dein Leben damit, im Bergbau zu arbeiten und der Berg sozusagen wird eigentlich dein Grab. Ja. Also ein ganz düsterer Song, der eben nicht von Patti Loveless stammt, sondern von Darren Scott. Und als Patti Loveless den zum ersten Mal singen sollte, sie hat selber eine biografische Beziehung dazu, weil sie aus einer Bergarbeiterfamilie kommt.
Mhm. Und auch aus Kentucky.
Und auch aus Kentucky, ganz genau. Und sie konnte ihn nicht singen, weil sie so angerührt war, weil sie die ganze Zeit ihren Vater im Hinterkopf hatte. Bei diesem Lied, der nämlich auch Bergarbeiter war, inklusive Staublunge und so weiter. Ne? Das volle Programm. Genau, und ihr Ehemann hatte dann eine schöne Idee und hat ihr ein Foto von ihrem Ehemann vorne ans Mikro geklebt und hat gesagt, Patti, du guckst einfach auf das Foto von deinem Dad und singst den Song. Und dann ging's, sozusagen.
Ja, davon spricht sie auch im Intro zu dem Song. Ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen, außer einem Zitat, was mir hier entgegengesprungen ist. Das ist der erste Kommentar, den man bei YouTube sehen kann, unter dem Video, was du uns geschickt hast zu dem Song. Und da sagt irgendein User vor 4 Jahren, I am a 70-year-old black man and I love this song. I didn't grow up in a coal country, but I did grow up in the industrial rust belt around Cleveland, Ohio. And I can hear the bittersweet sound of proud people, in Klammern black and white, who did what they had to do just to get by. Das fand ich krass.
Super.
So ein Kommentar steht da drunter.
Ja. Ich finde das sowieso, dass Country-Musik wird ja sehr oft, und ist es glaube ich auch oft, als so die eher weiße, rassistische Musik
dargestellt,
sehr konservativ. Und auch man macht sich auch ein bisschen drüber lustig, weil es ist in gewisser Weise ja auch der Schlager der USA. Und ich finde aber eigentlich, dass man dieser Musik ganz oft nicht gerecht wird, weil es eigentlich total viel anbietet, weil es nämlich genau dieses Biografische hat. Kann man sehen, wie man will, aber es gibt sehr viel Musik, die sehr biografisch funktioniert. Und ich Und es gibt ja solche Songs ganz viel. Also wir hatten auch mal von Billy Joel hier einen Song dabei, den hatte Heinz Bude mitgebracht, der eigentlich so eine ganz ähnliche Geschichte erzählt, dann halt eher aus dem Rust Belt, also so Pittsburgher Gegend. Einer meiner absoluten Lieblingssongs ist River von Bruce Springsteen, der genau die gleiche Geschichte Down in the Valley erzählt, wo man irgendwie mit 17 anfängt da zu arbeiten, wo schon der Vater gearbeitet hat. Und dann, und also das finde ich total toll. Dann habe ich gesehen, dass Harlan auch eine der Gründungs- oder eine der Städte war, in der besonders früh gestreikt wurde und also die Streikbewegung da super wichtig war, was ja auch immer wieder mit erzählt, ne, dass man für seine Arbeitsrechte auch eintreten muss. Und ich finde, das wird viel zu wenig auch, also meiner Meinung nach gibt es viel zu wenig Wissen in Deutschland darüber, dass extrem starke Gewerkschaften Anfang des 20. Jahrhunderts auch gar nicht so unwichtig waren für dann auch Gewerkschaftsbewegungen auch in Europa. Also dass die USA da auch mal ein anderes Land waren. Es war vielleicht auch noch ein bisschen nötiger zu streiken. Und dann finde ich auch noch, ich habe noch zwei Beziehungen dazu. Das eine ist, dass ja East Kentucky, soweit ich weiß, auch die Herkunft für der Familie von J.D. Vance ist, von dem Vizepräsidenten der USA, der dieses Buch geschrieben hat.
West Virginia, glaube ich.
Nein, ich meine auch Kentucky.
Ja?
Okay. Aber es ist ja, also Harlan liegt an der Grenze zu West Virginia, deswegen sind halt die Appalachen. Und das ist ist es Hillbilly Elegy? Ich glaube, so heißt das Buch.
Ja.
Ich hab nur den Film geguckt und das war ja sogar eins der Lieblingsbücher von Olaf Scholz. Also das ist ja noch ein Bezug, also das ist diese Gegend, da kommt der mögliche nächste Präsident der USA her, wenn man so ein bisschen politischen Analystinnen glaubt. Und dann aber noch ganz zum Schluss meine letzte Assoziation, ich habe so viele Assoziationen zu diesem Song, ich finde ihn so großartig. Dann finde ich auch noch mal ganz spannend, Patti Loveless ist eine der ersten Country-Sängerinnen gewesen, die, jetzt habe ich aber einen ganz wichtigen Preis gewonnen hat, jetzt habe ich mal vergessen, welchen. Auf jeden Fall ist sie eine der ersten weiblichen Country-Sängerinnen gewesen, die diesen großen Erfolg auch mit ihrer Musik haben konnte. Und die andere, die mir einfällt, ist Dolly Parton, von der ich sehr großer Fan bin. Also ich finde, da ist so viel drin. Also auch einfach so eine starke Frau in der Country-Szene, die dann auch noch so gute Songs macht. Und ja, toll. So. Fertig.
Die dann auch noch so gute Songs macht. Also das, warum auch nicht?
Also. Ja, aber was ich jetzt bei ihr nicht weiß, ist, inwieweit sie auch ihre Texte selber schreibt. Dolly Parton hat ja so gut wie alle ihre Texte selber geschrieben und ist ja für einige absolute Welthits auch noch verantwortlich, die dann auch noch für andere Menschen, wie zum Beispiel Whitney Houston, dann einen Welthit produziert haben. Der war I Will Always Love You. Das weiß ich jetzt bei Patti Loveless nicht, inwieweit sie auch die Songs selber geschrieben hat.
Schon auch, ne? Also dieser hier nicht, aber andere schon. Mhm. Aber ich bin auch ganz großer Dolly Parton-Fan. Also.
Und dein eigener Bezug zu den USA, spielt dir dabei auch eine Rolle, dass du diesen Song ausgewählt hast? Ich habe gesehen, du warst an der Penn State, der Pennsylvania State University.
Genau, der Penn State in Pennsylvania, Rural Pennsylvania. Da war ich ein halbes Jahr für einen Forschungsaufenthalt vor, ich glaube, 4 Jahren. Und da habe ich sozusagen die Liebe zum Bluegrass fortgeführt oder intensiviert, weil die Musik spielt eine ganz große Rolle im ländlichen Pennsylvania. Hat man natürlich noch viele andere Einflüsse, jetzt auch durch die Amish-Communities zum Beispiel dort. Aber ich war eben dort, um mit Soziologen, die zu Agrar, zu Land, zu sozialer Ungleichheit und Armut forschen, mich auszutauschen. Das heißt, ländliche Armut stand im Zentrum meines Forschungsaufenthaltes. Mhm. Und ich bin mit meinem Host, dem Lev Jensen, der ein ganz großartiger Kollege der Penn State ist, der seit vielen, vielen Jahren ländliche Armut untersucht. Wir sind viel mit dem Auto rumgefahren durch das County. Er hat mir ganz viel gezeigt, um zu zeigen, so sieht ländliche Armut sozusagen bei uns in Pennsylvania aus. Und genau, dann haben wir im Auto ganz viel Musik zusammen gehört. Und ich habe ihm das zum Beispiel gezeigt. Und er ist ein ganz großer Bob Dylan-Fan, hat dann einmal viel über Bob Dylan gesprochen und so weiter. Das war sehr, sehr schön. Deswegen geht mein Gruß raus an Lev für eine ganz tolle Zeit. Und genau, ich glaube, das hat dann auch eine Rolle gespielt, weil ich dann dort vor Ort auch mit Kolleginnen viel im Austausch stand, die eben in West Virginia, in den Appalachen, sich sozusagen die Folgen des Bergbaus anschauen. Also nicht nur ökologisch, sondern vor allem in Bezug auf die Sozialstruktur, auf Armutsentwicklung und auf gesundheitliche Aspekte. Und das ist, ja, man muss schon sagen, devastating, das ganze Thema.
Es ist einfach, Armut in den USA ist wirklich ein anderes, also ich war gerade in Philadelphia dieses Jahr Und ich war auf der Kensington Avenue und habe halt diese fentanylabhängigen Menschen gesehen. Und ich rede hier nicht von 5 oder 6, sondern ich rede wirklich von Hunderten, die bei 40 Grad und mehr im Schatten einfach auf der Straße dahin vegetierten. Und ich habe auch ländliche Armut auch in den USA gesehen. Also ich bin auch durch Pennsylvania gefahren, tatsächlich dieses Jahr, und auch viel durch Virginia. Und es ist nochmal ein anderer Anblick, als ich ihn, ich kann ihn mir auch in Berlin sehe ich diese Armut auch, aber nicht in diesem Ausmaß irgendwie. Also es ist zahlenmäßig nicht das Ausmaß, und irgendwie gibt es doch noch sehr viel mehr Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen, ist meine Wahrnehmung. Ihr seid die Armutsforscherinnen, widersprecht mir gerne, aber ich habe auch in den Großstädten in den USA, in Detroit, in Flint waren wir viel, in Denver, die Menschen sind einfach dann, wenn sie arm sind, dann auch richtig furchtbar arm. So, hier machen wir jetzt mal einen Cut und sind an der Hälfte der Folge angelangt, und ich dachte, hier ist eigentlich noch ein ganz guter Cliffhanger. Denn tatsächlich wird Tine genau auf diese Frage nochmal antworten, wie eigentlich Armut sich in Deutschland und in den USA und zwischen Städten und ländlichem Raum unterscheiden. Und diese Antwort und noch eine ganze Menge andere guter Songs hört ihr im zweiten Teil der Folge mit Tine Hauptner. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann. Ciao. Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.